Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast.
Ja, ich danke euch für den tollen Bau da dort. Das hilft.
Im Rahmen des Lehmbau-Workshops der Programmlinie Simple Smart Buildings der europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl-Salzkammergut 2024 entstand am evangelischen Friedhof von Bad Gäusern eine Gedenkstätte für Sternenkinder. Der Entwurf stammt von der international renommierten Architektin Anna Heringer, die am 12. Oktober 2024 die Baustelle in Bad Gäusern besuchte und von der Arbeit der Workshop-Teilnehmer begeistert war. Im Anschluss daran fand direkt im evangelischen Friedhof ein Gespräch mit Anna Heringer über die Intentionen ihres Schaffens statt. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings Anna Heringer. Anna Heringer, vielleicht ganz kurz beschrieben mit einem Buchtitel, in dem sie und ihr Werk vorgestellt wird, The Woman Who Changed Architecture. Anna Heringer ist eine Architektin, die eigentlich sehr früh damit begonnen hat, alternative Bauweisen, Bauen mit lokalen Baustoffen, das Bauen der kurzen Wege zu propagieren und arbeitet weltweit in Asien, in Europa, in Afrika. Anna Heringer hat in Linz an der Kunstuni bei Roland Kneiber studiert. Anna Heringer hat Professuren an der ETH in Zürich, an Harvard, an der Kunstuniversität Linz und eine UNESCO-Professur an der Universität Grenoble. Anna Heringer, ich möchte heute in unserem Gespräch eigentlich auf einen anderen Aspekt der nachhaltigen Architektur, des nachhaltigen Bauens, nicht die Zahlen und Fakten. Mir geht es darum, um Bauen und Schönheit. Welche ästhetischen Potenziale stecken für dich in der nachhaltigen Bauweise?
Also für mich, da muss ich jetzt kurz ausholen, wie ich als 19-Jährige ein Jahr nach Bangladesch gegangen bin, da habe ich alles Schöne daheim lassen. Also alles Schöne gewandt, allen Schmuck, weil man dachte, ich gehe in ein armes Land. Da kann es nicht schön sein. Furchtbares Verurteilen, furchtbarer Druckschluss. Und was mir erwartet hat in Bangladesch, war ein wunderschönes Land. Die Leute alle so farbig gekleidet mit den unglaublichsten Farbkombinationen, immer geschmückt, immer irgendwie, selbst wenn die armen Reifen aus Ton war oder aus Bambus, es war immer, also der Schmuck war was Essentielles, die Schönheit, und ich habe gemerkt, das hat mit Geld wirklich überhaupt nichts zu tun, sondern mit Menschenwürde, mit Sorgfalt, mit der liebevollen Haltung, und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Schönheit eigentlich auch ein Synonym für Nachhaltigkeit ist, weil Nachhaltigkeit letztendlich ist für mich, passiert dann, wenn man aus einer liebevollen Handlung heraus agiert, wenn man liebevoll dem anderen gegenüber ist, sich selber natürlich auch, und dem Planeten, unserer Natur, dann passiert Nachhaltigkeit auf ganz natürliche Art und Weise. Und Schönheit ist eigentlich ein formaler Ausdruck von Liebe. Und da schließt sich wieder der Kreis. Also für mich ist wirklich das auch eine Einheit, die Nachhaltigkeit, die Schönheit und die Liebe.
Du hast vorher den Begriff Handlung verwendet. Da steckt für mich natürlich das Wort Hand drinnen. Mhm. Gibt es für dich einen Zusammenhang zwischen Handeln, handwerklicher Tätigkeit, handwerklicher Bauweise und Schönheit?
Ja, das ist vor allem der menschliche Maßstab, würde ich sagen. Also wenn wir ein Material kennen, und das muss man eigentlich begreifen, also wir beim Lehmbau, ich habe selber als Praktikantin viel bei Martin Rauch gelernt, also wenn man das begreift mit der Hand und das Material wirklich dadurch wirklich versteht, dann entsteht die Architektursprache aus dem handwerklichen Begreifen im Prinzip. Und Und dann lernt man wirklich, hey, Ausgrabungen, bist du gescheit, da brauche ich einen Stahl, um das zu bewerkstelligen, weil das geht ja gar nicht, wenn ich auf der Baustelle stehe und versuche das dann irgendwie ohne Stahl zu machen oder ohne alles. Das heißt, man muss wirklich ein Material begriffen haben, dass man dann wirklich gut damit entwerfen kann. Und auch, also gerade beim Lehmbau ist es so, dass der so viel Hände braucht. Und wenn ich mir denke, mein Gott, wie viele Hände haben diesen Quadratzentimeter Erden jetzt gestreichelt oder in der Hand gehabt oder geformt? Das ist eine Energie, die da reinläuft. Und das ist für mich spannend, weil in Afrika, wo ich jetzt gerade in Ghana arbeite, in dem Kontext gibt es leere Objekte und es gibt Objekte, die sind aufgeladen mit Energie. Und die haben eine Kraft, die haben eine Seele. Und ich glaube, das passiert einfach durch solche Prozesse, wie wir es jetzt da auch gesehen haben, auf eurem Friedhof in Markhäusern, wo ihr jetzt als Gemeinde gemeinsam ja einen Raum für Sternenkinder geschaffen habt. Und die Energie und die ganzen Erinnerungen und Erlebnisse, die man miteinander teilt, das ist alles, das wird da alles manifestiert. Traut's aus.
Quasi durch die menschliche Arbeit, was überbleibt. Dass die menschliche Arbeit in das Objekt einfließt und dass man das als sensibler Mensch spürt.
Ja, und vor allem verbindet es untereinander auch noch. Also wenn man an frühere denken, da haben wir gegenseitig uns geholfen, die Häuser zu bauen oder eine Kirche zu bauen oder ein Rathaus oder eine Schule. Und das ist natürlich, wenn du am Schluss dann vor einem Gebäude stehst, du weißt, hey, das haben wir jetzt geschafft. Das schweißt natürlich auch zusammen. Und das ist das, was unsere Gesellschaft im Prinzip jetzt wirklich fehlt. Also wir haben mangelt es jetzt nicht am Materiellen, uns mangelt es vor allem an guten Beziehungen. Und das kann man eben durch ein Miteinander Hand anlegen und miteinander was erschaffen. Da kann man wirklich, da entsteht Verbindung.
Wir waren ja gemeinsam vor ungefähr 14 Tagen bei einem Symposium in Hallstatt, wo es eben über Architektur gegangen ist. Ich habe teilweise manche Dinge ein bisschen als Greenwashing eigentlich des Üblichen erlebt. Also man betoniert irgendwas in die Landschaft und sagt dann, die soziale Komponente ist das, dass die Leute aufs Dach aufgehen können.
Ja.
Und in dieser doch immer noch Mainstream-Architektur der Moderne ist ja die Schönheit wieder da woanders gesucht. Da wird ja die Schönheit gesucht in einer möglichst regelmäßigen Formensprache, in einer möglichst präzisen, in einer scharfkantigen Formensprache, aber letztlich auch in einer maschinellen Formensprache. Ist hier dein Ansatz quasi ein Gegenentwurf? Welche Resonanzen erlebst du auf deine Art, um Architektur heranzugehen?
Also die Perfektion in normalen Architekturgeschehen ist sehr hoch. Also man verspürt einen enormen Druck, alles perfekt zu machen. Und dann denkt man sich, mein Gott, hey, und das Türdetail muss jetzt auch noch perfekt sein. Und ich denke mir, mein Gott, da uns lieber konzentrieren auf die Materialien, die man gar nicht sieht. Die ganzen Schadstoffvermeidungen und so weiter, die man eben nicht einbringt, wo man aber eigentlich viel sorgfältiger oft planen muss und viel mehr Kämpfe ausfechten muss, weil es nicht unbedingt der Norm entspricht manchmal oder weil es einfach nochmal mehr Überzeugungsarbeit braucht. Und das sind so die Sachen, wo man denkt, da müssen wir unsere Energie einsetzen. Jetzt nicht in die Perfektion in der Formensprache. Das ist schon schön, wenn was durchdacht ist. Aber das ist dann trotzdem, ein Türgriff ist ein Türgriff. Und wenn man denkt, ja, und die ganzen Schadstoffe, die wir aber dann einatmen, das hat viel mehr Wirkung auf uns. Und da ist manchmal der Fokus nicht der richtige. Und ich wärme gegen die Perfektion, weil auch aus dem Grund, weil ich weiß, dass das die Partizipation oft abwirkt. Und mir ist es lieber, dass es aufgeladen ist mit guter Energie und die Leute Freude dran haben. Und trotzdem kann es trotzdem schön sein. Vor allem, wenn man muss schon die Zügel in der Hand haben, das Grundkonzept muss gut sein. Und das muss stimmig sein. Und dann kann es dazwischen mal ein bisschen feigeln. Und das hält es aus. Und ich glaube, das ist was man diesen Perfektionsdruck, den müssen wir was wieder entgegensetzen. Den müssen wir sagen, nein, da machen wir nicht mit. Also früher, wenn man jetzt zum Beispiel in der arabischen Architektur schaut, die haben ja absichtlich einen Fehler eingebaut, weil sie gesagt haben, ja, das Göttliche ist perfekt. Und das ist mir sehr sympathisch, muss ich sagen. Er sagt, ja, und wir Menschen, weiter Menschen so. Aber dafür spürt man uns da drin in dem Gebäude.
Ja. Mir geht so, wenn ich zum Beispiel den Unterschied zwischen einem original gotischen Bauwerk anschaue und einem historistisch-gotischen aus dem 19. Jahrhundert, ja, wo man im 19. Jahrhundert schon die industriellen Fertigungsmöglichkeiten gehabt hat, da ist dann alles symmetrisch. Und wenn man sich was Altes anschaut, ist da einfach, das ist asymmetrisch und man spürt, es ist nicht mehr anonym, sondern ja, letztlich bildet sich jeder Handwerker, jede Handwerkerin, ja, bildet sich am gebauten Objekt ab.
Ja, ich empfinde das sogar unheimlich. Also ich habe das zum Beispiel, ich war vor kurzem in L.A. und habe mir von Frank Lloyd Wright so, das waren ganz gegossene Ornamente, die ich wirklich so unheimlich empfunden, weil man doch Wahnsinn, eben weil du die Seele nicht spürst von oder die Menschlichkeit von dem Handwerker, der das da, weil das ist ja, wenn du was verzierst, da ist was Spielerisches dabei, da blockst du vielleicht mal, aber du spürst die Energie, die da reingegangen ist, und wenn das dann nur noch gossen ist, dann ist irgendwie, also es ist wirklich, also heimelig, also es ist eben nicht mehr, also die Seele spürst du nicht mehr, es ist leer.
Es ist hart.
Es ist hart.
Wenn ich mir deine Schule in Bangladesch vorstelle, da ist für mich eigentlich das stärkste Bild, was ich im Kopf habe, die bunten Textilien, die im Wind wacheln. Mhm. Einfach was sehr, sehr Weiches, was leicht Veränderliches und eigentlich ein Element, was in der Standard-Mainstream-Architektur dann eher nur im Bereich der Raumausstattung ist. Und ich habe das Gefühl, bei dir ist die Textilie fast was Strukturbildendes. Sehe ich das falsch?
Nein, da hast du recht. Also die Textilien, auch die Farben, sind für mich was, was einfach dazugehört. Das finde ich so einen schönen Dialogpartner zu. Da ist eine Massivität vom Lehm, auch die Archaik und die Ruhe und dann eben so die Weichheit und das Fließende und auch die Bewegung mit reinzubringen. Das geht natürlich wunderschön über das Textil. Und gerade in Bangladesch, wo ich halt die erste Schule war, da war mein erstes Gebäude, da habe ich so viel, sieht man da die Sari-Stoffe zum Trocknen irgendwie über den Bambus hängend und im Wind. Und das hat mir natürlich so wahnsinnig gut gefallen, wenn man sich in die Schule mit reingeholt.
Glaubst du, dass wir aus der Architektur, so wie es das du zum Beispiel in Bangladesch kennengelernt hast, eigentlich ein sehr heißes Land, wo jetzt schon Klima herrscht, wie es vielleicht bei uns in einigen Jahrzehnten herrschen wird, welche Erfahrungen aus der Architektur, aus der traditionellen Architektur Bangladesch, glaubst du, kann man in unsere Region übertragen oder welche architektonischen Handlungsweisen?
Ja, also die thermische Masse ist ganz bestimmt sehr wichtig. Also ich bin ja auch selber daheim in einem Altbau mit einem Meter dicke Wind. Wir haben in den härtesten Tagen haben wir ein total angenehmes Klima unten. Also wirklich. Und dasselbe ist in Bangladesch, wir haben dicke Wände mit Lehm. Und natürlich musst du schauen, dicke Wände ist viel Masse. Aus welchem Material macht man das? Also wenn jetzt diese Masse jetzt mit viel fossilen Energiequellen verbunden ist und CO2 und so weiter, dann ist das natürlich nicht gut. Aber wenn es jetzt eine Masse ist, die quasi aus dem Aushub kommt und die in Fülle vorhanden ist und die Erde ist da. Also wir haben gerade in Österreich, glaube ich, 65% des Bauschutzes ist Erde und die kann man zum Bauen verwenden. Dann muss man das natürlich anwenden. Und das weiß ich weiß jedes Kind in Bangladesch, dass im Lehmhaus im Sommer kühl drinnen ist und im Winter wärmt. Und dieser Ausgleich durch die Masse, das ist was wir komplett verlernt haben. Also wir machen es dünn und dann klatscht man noch irgendwie eine Wärmedämmung drauf, die schimmelt dann mal und
verhindert im Sommer sogar die Nachtkühlung, okay, also dass das Gebäude aufgrund der Wärmedämmung dann nicht mehr auskühlen kann.
Genau.
Hast du in Bangladesch traditionelle Belüftungssysteme kennengelernt? Oder wird da so auf den Wind geschaut, wird da auf die Hauptwindrichtung geschaut, werden die Gebäude in den Wind gestellt?
Die sind relativ klein, die Öffnungen, weil sie sich tagsüber im Prinzip eigentlich fast nur draußen aufhalten. Also der Innenraum ist eigentlich hauptsächlich für Schlafen und fürs Lagern da und deswegen dann es da relativ klar machen. Aber was wir gemerkt haben natürlich, also auch in Ghana, wo wir jetzt bauen, die Querlüftung ist essentiell. Also dann funktioniert das wunderbar.
Erinnert mich jetzt, ich habe jetzt ein Bild gehabt, wie hast du kleine Öffnungen und den ganzen Tag draußen arbeiten, sind mir unsere alten Bauernhäuser eingefallen.
Ja, genau. Mhm.
Was glaubst du oder was nimmst du mit aus unserer lokalen, traditionellen Architektur, was jetzt noch zu wenig Gewicht hat oder was du glaubst, das waren Potenziale, da könnte man drauf aufbauen und für die Zukunft was entwickeln?
alle meine Studierenden am Anfang vom Semester, dass sie sich zurückerinnern sollen an die Räume, die sie selber gern gehabt haben als Kind. Und meistens sind es dunkle, geborgene Räume. Und jetzt, wenn wir aber ans Wohnen denken, sagen wir, weil es ganz hell war, wenn man möglichst viel Glas. Und dann merkt man eigentlich, also das ist was uns so eingetrichtert worden ist, also möglichst viel Glas, möglichst hell. Aber wir brauchen auch die Rückzugsräume, wir brauchen auch das Geborgene, wir brauchen auch das Höhlenelement in unserer Wohnung. Und ich glaube, dieses Heimelige, eben das Geborgene, das haben die alten Häuser sehr oft. Und diesen Gegenpol, natürlich ist gut, wenn die Sonne einerscheint und wenn wir diese hellen Punkte auch haben. Aber wir brauchen auch die Höhle.
Ich lebe in einer Höhle in Hallstatt und gerade heute wieder Glück gehabt, bin in der Früh gesessen, dass ja das dann was Besonderes ist, wenn durch die kleinen Fenster dann ein Sonnenstrahl reinfällt. Man genau. Nimmt ja das durch die kleinen und dann sind die Scheiben ja nur mal Teil. Das ist ja quasi, es ist schon ein kleines Fenster, was nur mal in vier kleinere Flächen unterteilt worden ist. Und da fällt mir ein, ich bin erst eigentlich vor 2-3 Jahren auf die Mustersprache von Christopher Alexander gestoßen, auf die Pattern Language. Ja. Wie stehst du zu Christopher Alexander? Hat es deiner Meinung nach, ist das ein interessanter
Ansatz? Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Also eben, wenn ich meine Studierenten frage, dann sammeln wir auch einfach quasi die ganzen Lieblingsräume und dann merkt man, dass das einfach ganz archaische Bedürfnisse sind, eben die Geborgenheit und dann trotzdem aber auch den Überblick zum Beispiel haben. Also in der Baumkrone sitzen und von den Blättern geborgen sein und geschützt sein, aber trotzdem durchspitzen können und genau beobachten können, was so abgeht. Oder unterm Tisch mit großen oder mit langem Tischtuch überhängen und man ist geborgen drunter und akustisch kriegst du alles mit. Das sind so die spannenden Räume und die beschreibt er ja auch. Und das ist versuche ich in jedem von meinen Gebäuden in irgendeiner Art und Weise mit reinzubringen, solche Räume. Und auch ganz klar im Städtebau schauen, dass wir die da auch haben, diese Arkaden, wo man diese Wunsch das Beispiel hat und diese guten Proportionen. Ich bin ständig am Sammeln, wenn ich unterwegs bin und mein Beruf hat zum Glück auch viel mit Reisen zu tun. Da sammelt ich ständig schöne Räume und eben diese und die traditionellen Proportionen, die beeindrucken mich sehr. Und ich bin überzeugt, dass wir die in unserer modernen Bauten genauso einsetzen können. Und das dann natürlich kombiniert, also neue Formensprache, aber kombiniert trotzdem auch mit archaischen Materialien wie den Stammschlamm oder überhaupt den Lehmbau, das ist ein ganz spannender Dialog dann.
Wenn du jetzt, so wie vorher beschrieben, in der Baumkrone sitzt und quasi in einem übertragenen Sinn in die Zukunft schaust, welche Chancen gibst du denen Ideen, die du vertrittst? Welche Chancen hat diese Form des Bauens? Wie schätzt du die Situation ein fürs nächste Jahrzehnt?
Also 3 Milliarden Menschen leben immer noch in Lehmbauten. Das heißt, wir reden nicht von der Nische, sondern wir reden von einem Großteil der Menschheit. Und was wir aber korrigieren müssen, ist, weil die Zahlen gehen natürlich zurück, wir müssen korrigieren dieses Druckbild, dass die moderne Architektur uns glücklich, gesund macht und eben auch darüber reden, dass diese Ausbeutung an Ressourcen auf Kosten von der sozialen Gerechtigkeit geht, auf Kosten von unserem Klima. Und vor allem auch zeigen, wie es anders geht mit schönen Beispielen. Und die Begeisterung oder die Nachfrage nach Lehm zum Beispiel beim Bauen, die steigt enorm. Also das ist in den letzten 10 Jahren schon enorm gestiegen. Und jetzt müssen wir natürlich noch mehr gute Beispiele bauen. Und ich freue mich auch, dass jetzt da in Bad Gäusern jetzt eine Wand zum Anklangen geht, wo man einfach mal spürt, da ist eine Wärme drinnen, da ist die Energie von denen, die mitgebaut haben, drinnen. Und es gibt Ruhe. Also wenn man da in den Friedhof ist, der ja eigentlich, also der Sand, der Kies, der knirscht, du hast vollen Überblick, du hast überhaupt keinen Rückzugsort eigentlich, du hast die ganzen harten Steine da und dann gehst du in diese Umarmung von diesen Lehmwänden rein, wo du dann die Geborgenheit spürst. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute das spüren, weil das hilft dann wieder, dass man sagt, ach, so eine Wand hätte ich eigentlich gerne in meinem Wohnzimmer. Oder in meinem Garten, das mal ausprobieren und dann vielleicht das nächste ist dann das Wohnzimmer. Und das ist wichtig, dass man sowas im öffentlichen Raum hat.
Anna, ich danke dir herzlich für das Gespräch.
Ebenso, danke schön.
Zu Simple Smart Buildings
wird es in Österreich in den nächsten Wochen einige Live-Veranstaltungen geben. Alle Termine und Details zu diesen Veranstaltungen finden Sie auf meiner Website www.idam.at in der Rubrik Veranstaltungen.